Eine weitere Woche ist ins Land gegangen und neue US-Vorwahlen standen an, auch wenn man das momentan nicht so richtig mitbekommt, aber alleine durch die Tatsache, dass ihr uns jetzt wieder hört, wisst ihr, in den US-Vorwahlen geht es trotz Corona noch weiter und wir nehmen heute mal wieder eine Folge für euch auf.
Hallo Fabian, ganz im Zeichen von Corona wurde in 3 Vorwahlstaaten nur gewählt, statt den angepeilten 4, und zwar in Florida, in Illinois und in Arizona, und in allen 3 hat Joe Biden gewonnen.
Kurze Frage, war's das?
Ich glaube ja. Also ich glaube, dass Bernie noch ein bisschen im Rennen bleibt, einfach um seine Position noch irgendwie klar zu machen, aber ich glaube, für die Vorwahl ist das Ergebnis ist klar. Joe Biden wird der Kandidat der Demokraten sein.
Und die viel spannendere Frage, juckt es momentan jemanden?
Nicht wirklich. Also,
nicht wirklich, oder?
Ich muss auch ehrlich zugeben, heute früh, als ich aufgewacht bin, wir hatten ja gesagt, wir nehmen heute auf. Und dann lese ich normalerweise schon immer an den Aufnahmetagen erstmal die Nachrichten zu den Vorwahlen. Nee, da war heute auch bei mir Corona die Priorität.
Ich bin heute Morgen aufgewacht und gucke dann normalerweise immer nach den Vorwahlen direkt auf Politiker und CNN und will mir das durchlesen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, sag mal, haben die Wahlen nicht stattgefunden? Ich habe da gescrollt, weil, glaube ich, die 4., 5. Nachricht waren irgendwann in einer kleinen Meldung die Ergebnisse zu gestern, weil es einfach gerade kein Thema ist.
Ja. Definitiv nicht das Wichtigste. Und in Ohio, glaube ich, hatten sie die Vorwahlen ja auch direkt abgeblasen.
Ja.
Denn das war zu riskant. Denn gerade bei Wahlen ist man natürlich, wenn die dann in den Wahllokalen, wenn du da in der Schlange stehst, da kommst du dir natürlich automatisch nach.
Da springen die Viren über. Aber ist natürlich auch eine sehr kritische Geschichte. Also können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Aber ich meine, Demokratie muss ja eigentlich auch in Krisenzeiten weitergehen. Wir sehen es jetzt in der Kommunalwahl in Bayern, dass das zumindest für die Stichwahlen entschieden wurde, dass man nur Briefwahl anbietet. Ich weiß nicht, wie das gerade in den USA jetzt so geplant ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, also da ist einfach selbst noch viel Chaos. Ne? Die verschiedenen Staaten bestimmen das ja dann auch jeweils. Aber jetzt die Wahlen ausfallen zu lassen oder auf unbestimmt nach hinten zu verschieben, boah.
Nee, ich glaube auch. Also da sind die hinter den Kulissen gerade ziemlich am Lösungen suchen. Ich glaube auch in Großbritannien wurde die Kommunalwahl jetzt sogar auf nächstes Jahr verschoben. Aber das kann ja auch nicht ewig so weitergehen. Nur weil jetzt Krise ist, nur können ja nicht einfach Wahlen ausgesetzt werden auf unbestimmten Zeitraum.
Eigentlich nicht. Wobei natürlich man auch so ein bisschen die Befürchtung haben muss, dass gewisse Populisten sich das eventuell am Ende noch zu eigen machen. Also die Republikaner im US-amerikanischen Kongress, denen traue ich inzwischen viel zu, was Forderungen angeht, am Ende die Wahl nach hinten zu verschieben, weil sie gerade nicht durchführbar ist. Also da graut es mir tatsächlich vor den Entwicklungen, die den USA nun mal noch bevorstehen, denn da ist ja überhaupt keine Organisation in der ganzen Corona-Frage.
Also hättest du dieses Horrorszenario vor 2 bis 3 Jahren mir aufgezeichnet, hätte ich gesagt, das würde kein Republikaner im Kongress machen. Allerdings möchte ich es jetzt auch nicht ausschließen. Also man hofft natürlich nicht, aber es klingt ja so, als sei da alles möglich.
Naja, kommen wir erstmal wieder vom Großen ins Kleine. Gestern fanden 3 Wahlen statt. Willst du uns einmal die Ergebnisse sagen?
Zunächst ist wichtig, dass eigentlich gar nicht so viele Delegiertenstimmen gestern vergeben worden sind. Also klar, Florida ist ein Riesenbundesstaat, hatte, glaube ich, 219 Pledged Delegates. Das heißt, die müssen auf der Convention dann auch für den jeweiligen Kandidaten stimmen. Und in Illinois sind es 155 und in Arizona waren 67. Das ist jetzt erstmal verglichen mit Super Tuesday und dem Mini-Super Tuesday eine Woche später gar nicht so viel. Allerdings hat Joe Biden in all diesen 3 Bundesstaaten so deutlich gewonnen, dass der Unterschied zu Bernie Sanders doch für seinen Gesamtunterschied, den er hat, sehr entscheidend ist.
Das nochmal vielleicht als erneute Info. Man braucht 1.991 Delegierte am Ende. Und ich glaube, die beiden haben gerade einen Abstand von rund 300 Stimmen. Also ja. Joe hat irgendwie 1.000 noch was Stimmen und Bernie 700 irgendwas. Das ist eine ziemlich große Distanz, die man nicht so einfach aufholen kann. Denn da auch vielleicht nochmal, ich meine, die uns jetzt schon die ganze Zeit hören, wissen es bereits. Aber wir haben ja bestimmt auch viele neue Hörerinnen und Hörer dabei, die jetzt die Corona-Zeit nutzen, um sich neue Perspektiven zu geben. Diesen Abstand muss man ja einholen. Und das Problem ist natürlich für den, der hinten dran ist, dass die Delegierten immer nach Verhältnis vergeben werden. Das heißt, es ist kein Winner takes it all, sondern man kriegt eben so viele, wie es im Verhältnis dir zusteht. Und das hieße eigentlich, dass Bernie, um 300 Stimmen wieder gut zu machen, in Bundesstaaten, die sehr groß sind, mit einer riesen Reichweite gewinnen müsste.
So ist es. Und gestern war es eben so, dass vor den Wahlen Joe Biden mit 150 Delegierten, rund 150, geführt hat. Und nach dem gestrigen Vorwahltag sind es dann plötzlich 300, weil er es eben geschafft hat, zum Beispiel in Florida mit 40% Vorsprung für Bernie Sanders zu gewinnen. 40%-Punkten. Das heißt, der hat eben genau von dieses Szenario gehabt, von dem du eben gesprochen hast, dieser deutliche Vorsprung.
Und ja, jetzt können wir natürlich noch einmal darauf schauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir haben in der letzten Woche die Hauptberichterstattung Corona gehabt. Daneben hat noch eine TV-Debatte stattgefunden. Es gab ein paar Endorsements, die aber inzwischen nicht mehr ganz so relevant sind, würde ich sagen. Ich glaube, alles, was irgendwie Rang und Namen hat und nicht Michelle und Barack Obama ist, hat sich inzwischen positioniert. Bevor wir gleich nochmal über Corona reden, lass uns noch kurz einen Blick auf die TV-Debatte werfen. Wir hatten die erste TV-Debatte, die nur mit diesen beiden Kandidaten stattgefunden hat, organisiert von CNN.
Ja, und auch die stand ganz im Zeichen von Corona, denn die hätte eigentlich natürlich vor den jeweiligen Anhängerinnen und Anhängern stattfinden sollen, in Phoenix, in Arizona direkt, wo ja gestern auch gewählt wurde. Doch eben aufgrund von Corona hatte man sich dann entschieden, nach Washington D.C. in die Studios von CNN auszuweichen. Und dort standen sich dann das erste Mal nur zwei Kandidaten gegenüber und das waren eben Joe Biden und Bernie Sanders.
Und die beiden Mitglieder der Risikogruppe standen natürlich brav, wie es sein soll, in einem großen Abstand zueinander entfernt.
Das stimmt, sehr groß. Und auch zur Begrüßung gab es keinen Handshake, sondern mit den Ellenbogen wurde sich mal kurz abgetastet. Und ja, hoffen wir, dass sie sich vorher da nicht reingenießt haben.
Ne? Das wäre zu hoffen, auf jeden Fall. Die TV-Debatte war irgendwie nicht so super ergiebig und nicht so super spannend, fand ich. Also die beiden haben inhaltlich nur wenig diskutiert. Es war irgendwie das Problem, dass Bernie natürlich versucht hat, Joe Biden so gut wie möglich anzugehen. Er hatte das auch schon angekündigt. Er hat letzte Woche nach dem Wahldienstag ja eine Pressekonferenz gegeben, wo alle schon bei der Ankündigung, wir übrigens auch, so viel kann ich, glaube ich, mal verraten. Wir saßen hier vor dem Livestream von Bernies Pressekonferenz und haben sie mitgetaped in der, in Anführungsstrichen, Hoffnung, dass falls er jetzt verkündet, dass er ausscheidet, wir eine Spontanfolge nachschieben und euch live dazu kommentieren. Ist nicht dazu gekommen. Bernie Sanders hat stattdessen gesagt, er wird Joe jetzt noch härter angehen auf inhaltlicher Ebene.
Und hat ihn ja dann auch quasi direkt in der Pressekonferenz die Fragen schon in Vorbereitung gegeben, die er ihm dann auch stellen wird.
Also 20 Fragen, glaube ich, die er immer ankreiden wollte.
Ich dachte auch, will er ihm helfen oder was soll das jetzt? Auf jeden Fall, ich fand in der Debatte Joe Biden, ehrlich gesagt, also ich stimme allem zu, was du gesagt hast, das war irgendwie eine komische Debatte, aber ich fand, das hat Joe Biden super in die Hände gespielt, weil in diesen riesigen Arenen, da kommt Bernie Sanders super zur Geltung, weil er ja sehr gestikuliert, der brüllt auch mal seine Argumente und seine Fans klatschen dann im Publikum und Joe Biden kann das alles nicht. Aber er kann in diesem Zweier-Setting, hat er auch viel, also ich fand ihn viel besser, auch viel klarer in der Aussprache bei allem, was er da gemacht hat. Da hat es, also Bernie konnte ja nicht brüllen in einer Debatte, wenn im Raum nur 6 Leute sind.
Definitiv, und ich glaube, das war auch vielleicht so das Entscheidende, dass Joe Biden eigentlich nur durch die Debatte durch musste. Ja? Und Bernie Sanders war in der Rolle des Angreifers, desjenigen, der Punkte machen muss. Und alleine deshalb hat am Ende Joe Biden diese Debatte gewonnen, denn da ist nichts passiert. Also Joe Biden ist in kein großes Fettnäpfchen getreten, er hat keinen riesigen Fehler gemacht. Er hat nicht inhaltlich irgendwie groß Punkte verloren, sodass man am Ende durch die Tatsache, dass es so merkwürdig war und dass nichts passiert ist, dann doch klar sagen kann, der Punkt geht an Joe Biden.
Ja, und er hat, finde ich, auch die ersten 10 Minuten, 15 Minuten in der Debatte wurde über die Corona-Krise und die verfehlte Handlung von Präsident Trump gesprochen und wie die beiden in der Situation reagiert hätten, beziehungsweise was sie jetzt machen würden. Und da war Joe Biden natürlich perfekt, weil der da seine ganze Erfahrung als Vizepräsident ausspielen konnte. Und das war völlig klar und das kam auch beim amerikanischen Publikum, wie Umfragen dann danach gezeigt haben, auch super an.
Ja, das kam tatsächlich gut an. Zudem ist ja auch die Erkenntnis so ein bisschen jetzt schon länger da, aber vielleicht auch durch die letzte Woche, wo es nur noch diese beiden Kandidaten waren, stärker geworden, dass es in diesem Wahlkampf eben dann doch weniger als von der Sanders-Kampagne antizipiert um Inhalte geht, um wirklich die große Revolution an besserer Policy, sondern viel stärker darum, wer kann Trump besiegen. Und in einer Szenerie, in der Joe Biden auf sein gesamtes Staatsmännertum sich ausruhen kann oder sich darauf verlassen kann und das in den Vordergrund schieben kann, da hat Bernie Sanders keine Chance. Und in so einer Krise wie die, in die auch gerade die USA reinschlittern mit dieser Katastrophenreaktion auf Corona, wird es natürlich darum gehen, wem traut man dann eher zu, das Land zu führen.
Und das ist ja eigentlich auch super interessant, denn normalerweise sagt man ja immer oder zeigen auch Daten, dass gerade in Zeiten von Notsituationen, in Zeiten von Krisen eher der Amtsinhaber wiedergewählt wird. Und das ist in den USA jetzt wahrscheinlich mal ein interessantes Fallbeispiel, weil ja Joe Biden jedem dort ein Begriff ist, der ist Vizepräsident, und weil der Amtsinhaber Donald Trump sich gerade in dieser Krise jetzt sehr erratisch verhält.
Ja, absolut. Ich finde es sehr interessant, was die Krise mit der US-amerikanischen Politik macht, denn plötzlich, und ich habe vorhin mir ist das Handy aus der Hand gefallen, als ich es gelesen habe, der große Vorschlag von Andrew Yang, jedem Amerikaner und jeder Amerikanerin $1,000 in die Hand zu drücken monatlich, der im Wahlkampf verschrien wurde, wird plötzlich sogar im Weißen Haus diskutiert.
Ja, sehr überspitzte Überschrift wäre jetzt: Republikaner führen bedingungsloses Grundeinkommen ein.
Aber letztlich, also, dort wird wirklich über eine einmalige Zahlung von $1,000 nachgedacht.
Ich habe mir aber auch schon gedacht, das wäre ja eigentlich ganz lustig, wenn das jetzt wirklich, also lustig jetzt in dem Sinne, dass wenn das jetzt tatsächlich stattfindet, wenn jeder Haushalt oder jede Person oder wie man das dann auch immer macht, $1,000 kriegt, in Umfragen, die ja bis jetzt in den USA eigentlich gezeigt haben, nee, für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind wir nicht, da könnte ich mir vorstellen, dass da ein großer Sprung in die andere Richtung gehen wird, denn dann wurde es ja mal gezeigt, dass es gehen kann.
Besonders, weil auch diese Einmaligkeit ein bisschen zu bezweifeln ist, denn Andrew Yang meinte auch, und da hat er ja auch völlig recht, wenn diese Krise halt länger als 4 Wochen dauert, dann brauchen die Leute ja nochmal Geld und dann müssen wir ja nochmal zahlen, ja. Dann sind sie dran gewohnt. Das heißt, hier kann uns tatsächlich noch vieles erwarten. Lass uns die TV-Debatte nochmal abrunden. Ich habe einen spannenden Kommentar gelesen, den ich den Hörerinnen und Hörern und auch dir nicht vorenthalten mochte.
Ich bitte darum.
Der so viel sagte wie: diese mürrischen Wortgefechte der zwei alten Männer klang eher nach einem Mittagessen im Rotary Club am Sonntag. Und ich dachte mir so, ja. Ja, diese beiden Männer, die über die Regierung und die Unfähigkeit der Regierung reden, sonntags beim fetten Steak irgendwo im Golfclub oder im Lions Club. Das hatte ein bisschen diesen Stil, und ich glaube, deswegen konnte man da auch nicht gewinnen als Bernie Sanders.
Nee, das glaube ich auch. Also es wirkte, das ganze Setting wirkte einfach nicht progressiv. Wie soll dann ein Progressiver da irgendwie argumentieren können? Dennoch, was war denn die größte Schlagzeile dieser TV-Debatte? Denn da hat Joe Biden was geschafft, was einem ja die Berater dann immer sagen, wir müssen die Überschriften für den nächsten Tag dominieren. Und da hat er Bernie Sanders, glaube ich, ziemlich überrumpelt.
Das schien mir auch so. Joe Biden hat letztlich eigentlich nur den Norbert Röttgen gemacht. Joe Biden hat einfach verkündet, ich werde eine Frau als Vizepräsidentin aufs Ticket nehmen.
Das wäre gut gewesen, wenn er sich vorher nochmal Norbert Röttgen angeguckt hätte und gesagt hätte, ja, das ist jetzt hier mein Vorbild.
Das ist mein Stil.
So mache ich das auch.
Das Problem an der Geschichte ist nur, dass zum einen möchte ich bitte ganz kurz hinterfragen, dass es kein politisches Ziel sein sollte, eine Frau aufs Ticket zu nehmen. Also das finde ich, gut, da sind die USA einfach noch an einem anderen Punkt. Die Debatte gab es ja bei Norbert Röttgen. Bei Joe Biden wurde dafür von den Progressiven gefeiert, ja, dass er das so gesagt hat. Mag aber vielleicht auch an der Reaktion von Bernie Sanders gelegen haben.
Ja, also es war irgendwie eine ganz komische Situation, in der auch das Ganze fiel. Denn Joe Biden wurde eigentlich gar nicht direkt danach gefragt, sondern hat das dann in seine Antwort mit eingebaut und gesagt, ach übrigens, eine Frau wird bei mir Vizepräsidentin. Und dann wurde Senator Sanders danach gefragt. Und der hat dann gesagt, ja, also seine Gedanken gehen auch so in die Richtung, aber er ist sich noch nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich vielleicht dann doch. Und die Reaktion war natürlich Mist.
Ja, das war absolut Mist. War natürlich in einem blöden Zugzwang. Nur was ich mich dann gefragt habe, ist, die haben sich natürlich beide schon längst Gedanken gemacht, wen sie auf ihr Ticket holen. Wie kann denn Bernie ernsthaft nicht eine Frau auf seinem Ticket haben wollen?
Ja, also. Ja. Aber ich glaube, das ist so insgesamt sein Problem. Ich glaube, deswegen verschätzen wir uns auch, wenn wir immer sagen, ja, jetzt müsste er doch eigentlich aus dem Rennen gehen und Joe Biden unterstützen. Der ist sich seiner Sache, seiner Inhalte so sicher, ich glaube, da ist wenig Reflexion in solchen Dingen.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das stimmt wahrscheinlich. Und dennoch, ich bin jetzt mal gespannt. Also eigentlich müsste es jetzt eine Frage von Tagen sein. Interessanterweise hat ja auch gestern Bernie Sanders keine Rede gehalten nach den Wahlergebnissen. Ich meine, natürlich ist es auch momentan nicht möglich, vor großen Wählergruppen irgendeine Ansprache zu halten. Aber er hat sich gar nicht geäußert, was ja schon komisch ist.
Es war irgendwie seltsam. Er hat sich wirklich eigentlich nur mit der Corona-Krise befasst, hat zu den 1.000 Dollar, die wir eben schon mal erwähnt hatten, eigentlich gesagt, es müssen eigentlich 2.000 sein, ist also nur noch über seine Plattform, seine Inhalte gekommen und hat über seine Kandidatur gar nicht mehr gesprochen. Ganz im Gegensatz zu Joe Biden, denn der hat eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten.
Der hat eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten, in die wir euch jetzt einmal kurz reinhören lassen.
Senator Sanders and I may disagree on tactics, but we share a common vision for the need to provide affordable health care for all Americans, reduce income inequity that has risen so drastically, to tackling the existential threat of our time, climate change. Senator Sanders and his supporters have brought a remarkable passion and tenacity to all of these issues. And together, they have shifted the fundamental conversation in this country. So let me say, especially to the young voters who have been inspired by Senator Sanders, I hear you. I know what's at stake. I know what we have to do. Our goal as a campaign, and my goal as a candidate for president, is to unify this party and then to unify the nation.
Was sagst du dazu, Moritz?
Ja, zunächst, er nuschelt, den würde ich nicht wählen.
Ja, also es ist schon echt krass. Man kann schon, ich meine, der war gestern zu Hause. Er hat sich zu Hause zwei amerikanische Flaggen hinter sich gestellt.
Was
hat sich,
ich schon ziemlich gut finde, wenn ich das kurz sage.
Hat sich ein Pult aufgebaut und redet an diesem. Da kann man doch ein bisschen deutlicher reden.
Ja, oder wenn es dann so, wie er es da macht, ist, dann halt nochmal machen. Also er hat,
ja gut, er war live. Es war angekündigt, ah, okay, und er hat sich auf YouTube live geschaltet. Deswegen wäre nämlich auch meine erste Überlegung gewesen. Aber nee, er vertraut sich ja genug, um da auch wirklich live zu sein. Ja. Vielleicht können wir an dieser Stelle aber mal ganz kurz mit einem Gerücht aufräumen, das momentan auch so ein bisschen durchs Internet geistert oder eher ein Unverständnis darüber, dass Joe Biden eben oft Probleme damit hat, Gedanken zu Ende zu führen oder mal den Namen seiner Frau und den seiner Schwester verwechselt und solche Sprachfehler tatsächlich relativ oft hat. Jetzt gibt es das Gerücht, er habe Alzheimer, er sei dement, er sei einfach nicht mehr fähig, das Land so zu führen. Und ich glaube, es ist da ganz wichtig, wenn man einmal kurz erklärt, woran diese sprachlichen Aussetzer liegen.
Ja, Joe Biden stottert und ist sein ganzes Leben eigentlich dabei, das Problem eben in der Öffentlichkeit zu unterdrücken. Trainiert das die ganze Zeit, dass das eben nicht durchdringt, und meistens ist das ja auch nicht so. Und deswegen, in diesen Momenten hört man dann halt, dass er dieses Problem hat. Und deswegen müssen wir mal an der Stelle vielleicht kurz mit den ganzen Gerüchten aufräumen, dass er da irgendwie, wie du eben schon gesagt hast, dass er da Alzheimer hat oder es einfach nicht mehr drauf hat. Das Problem hat er, seit er ganz klein ist, und deswegen hat das nichts mit seiner Fähigkeit zu tun, Präsident sein zu können oder irgendwie geistig nicht in der Lage dazu zu sein, das Amt auszuführen.
Aber da man natürlich auch in so einer Position, gerade in den USA, irgendwie nicht unbedingt mit nur verständnisvollen Menschen zu tun hat und der nicht möchte, dass ihm das zum Vorwurf wird, ist das nicht so extrem bekannt, oder damit geht er jetzt nicht hausieren und sagt, deswegen rede ich manchmal nicht so, wie ich sollte. Aber was ist dir noch aufgefallen an dieser Rede?
Also was ich krass fand, wie stark er auf Bernie Sanders und seine Anhängerinnen und Anhänger zugeht. Ja. Also da war ja überhaupt nichts mehr von Abgrenzung zu hören, sondern das ging ja eigentlich nur noch darum, hey, wir haben eigentlich alle gemeinsam ein Ziel, eine Vision, und jetzt lasst uns das doch zusammen schaffen und nicht mehr gegeneinander kämpfen.
Und da sieht man gerade auch so ein bisschen den Unterschied, weil letztlich eigentlich, das Interessante ist ja, die beiden mögen sich, ja, also Joe Biden und Bernie Sanders, anders als Bernie Sanders und Hillary Clinton, haben keinen persönlichen Konflikt, sondern können miteinander, und ich glaube auch, dass beide schon davon überzeugt sind, dass die anderen es gut meinen. Sie haben halt inhaltlich deutliche Unterschiede. Aber, und das merkt man gerade nun mal auch, während Bernie Sanders jetzt aus Angst, dass seine Kandidatur nicht klappt, anfängt, Joe mehr und mehr, ich sag's jetzt einfach mal, ans Bein zu pissen, macht Joe genau das andere und läuft komplett auf die präsidentielle Schiene. Ja? Also das Vereinen, wir wollen als eine gemeinsame Gruppe sprechen, ich höre euch, ihr jungen Wähler von Bernie Sanders. Das sind ja alles Dinge, die er da sagt, wo man einfach merkt, okay, der hat umgeschaltet. Der ist jetzt im Modus Präsidentschaftswahlkampf.
Was ich super smart finde und an Bernie Sanders Stelle hassen würde. Ja. Das würde mich wahnsinnig provozieren, absolut, wenn mein Gegner gar nicht mehr auf mich eingeht, sondern quasi den Sieg in der Tasche hat. Und den hat er meiner Meinung nach definitiv jetzt in der Tasche. Und deswegen mir jetzt die Anhängerinnen und Anhänger abtrünnig macht, indem er nett und freundlich auf sie zugeht und furchtbar, quasi alle umarmt.
Absolut furchtbar. Mal sehen, wie lange Bernie das noch aushalten muss, hängt auch damit zusammen, wie lange er jetzt noch im Rennen bleibt.
Vielleicht noch ganz kurz, Joe Biden hat jetzt ja auch Pläne von Elizabeth Warren zu einigen Politikfeldern angenommen. Das heißt, der ist wirklich auch inhaltlich nochmal nach links gerückt. Und jetzt wird es wahrscheinlich tatsächlich für Anhängerinnen und Anhänger von Bernie Sanders irgendwann einfacher, erstens jetzt schon Joe Biden zu unterstützen und immer schwieriger, diesen langen Primary-Vorwahlkampf zwischen Bernie und Biden weiter zu unterstützen und mit der Härte zu führen.
Na, schauen wir mal an, wie lange der noch gehen wird. Wann ist die Convention?
Wenn eine ist, dann im Juli. Allerdings wird das dann wohl wegen Corona eher nicht der Fall sein und die wird nicht stattfinden. Und das ist auch ein riesiges Problem für die Demokratinnen und Demokraten, denn so eine Convention vor der Präsidentschaftswahl ist normalerweise nochmal ein Riesenboost für die Umfragen. Aha. Sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Und wenn die jetzt nicht stattfindet, oder zumindest nicht in der Form, wie das bis jetzt immer stattfand, vor Tausenden von Anhängern, müsste man sehen, wie man das ansonsten macht, also via Internet oder ich habe keine Ahnung, wie das aussehen könnte und ob das dann überhaupt noch irgendeinen Effekt hat. Allerdings auch auf der anderen Seite, also auch Trump wird diesen Effekt dann nicht kriegen.
Das stimmt. So sieht es aus. Das erwartet uns. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange Bernie noch im Rennen bleibt. Wir haben jetzt überlegt, zum Ende der heutigen Folge machen wir noch mal ein bisschen Personenraten, denn unser Herr Biden hat ja angekündigt, dass er eine Frau mit aufs Ticket nehmen wollen würde. Wen tippst du, wird er als seine Vizepräsidentschaftskandidatin vorschlagen?
Ich weiß es nicht. Er hat ja quasi im selben Atemzug auch gesagt, er hätte gerne eine afroamerikanische Frau für den Supreme Court.
Ja.
Und normalerweise hätte ich jetzt getippt als Vizepräsidentschaftskandidatin auf Kamala Harris, weil die ihn jetzt ja auch endorsed hat. Und die zwei sich anscheinend auch nach kleineren Scharmützeln im Vorwahlkampf.
Oder größeren Scharmützeln, oder in denen sie gesagt hat, er sei ein Rassist. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, Moment. Also sie hat ja gesagt, Mr. Vice President, you're not a racist. Und hat so aber quasi gesagt, was du eben auch gesagt hast. Ja, deswegen könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass Kamala Harris vielleicht dann die Kandidatin, wenn er die Chance hat, jemanden zu ernennen, für den Supreme Court wird. Und dann bräuchte allerdings eine andere Vizepräsidentschaftskandidatin. Wen denkst du denn?
Na, ich habe so ein bisschen überlegt, das ist ja eine Bevölkerungsgruppe der USA oder eine Wählergruppe, die noch sehr entscheidend ist, die bislang nicht so wirklich präsent ist in den Erwägungen der Demokraten. Das sind die Hispanic Votes. Und ich habe dann jetzt heute mal geschaut, wen es denn da eigentlich so gibt, wer könnte das denn werden? Und habe jetzt tatsächlich zwei Vorschläge. Wenn es einer davon wird, möchte ich, dass alle Hörerinnen und Hörer bitte die Credits einmal hier einreichen. Ja. Das eine wäre Michelle Grisham. Die ist Gouverneurin in New Mexico und ist damit die erste Democratic Latina elected State Chief Executive der Geschichte der USA.
So ein langer Titel.
Das klingt erstmal gut, finde ich.
Die Visitenkarte hätte ich gern.
So, das wäre die eine, bei der ich es mir vorstellen könnte, die eben als Gouverneurin natürlich ein hohes Amt schon besetzt und damit in Frage kommt. Das zweite wäre Linda Sanchez. Linda Sanchez ist die Vize-Vorsitzende des Democratic Caucus im House of Representatives und kommt aus Kalifornien. Sind natürlich jetzt beides keine Staaten, die Swing States darstellen. Das wäre natürlich noch der eigentlich letzte Punkt, den ich relevant fände, dass er jemanden nimmt, mit dem man vielleicht aus Personenkultgründen irgendwie doch noch einen Swing State holt.
Ich glaube, die Richtung, da würde ich mitgehen. Allerdings, du hast ja eben selbst auch gesagt, du musstest erstmal nachgucken, wen es denn da so gibt. Und als Vizepräsidentschaftskandidatin vielleicht wäre doch jemand eher interessant, den man im Land schon kennt, was es für Menschen ja oft dann einfacher macht, das Kreuz da beim Wählen zu machen.
Eine Möglichkeit, die dann noch offen wäre, wäre natürlich eine Frau, über die auch wir hier schon gesprochen haben und mehrfach erwähnt haben, die jetzt über den Vorwahlkampf bei den US-Amerikanern bekannter wurde, Amy Klobuchar.
Das stimmt. Aus Minnesota ist ein Swing State.
Minnesota ist ein Swing State.
Das könnte also entscheidend sein, um die Wahl im November gegen Donald Trump zu gewinnen. Sie hat Joe Biden auch endorsed. Sie ist relativ beliebt in der Bevölkerung, jetzt auch bekannt.
Es ist nur nicht sonderlich divers.
Nee,
das nicht. Aber sie könnte natürlich nach 4 Jahren Joe Biden auch direkt übernehmen und wäre eigentlich ideologisch sehr auf seiner Linie und Joe Biden könnte in Ruhe in Altersteilzeit gehen.
Das wäre halt das Einzige, finde ich auch, dass was ein bisschen seltsam wäre, dass Amy Klobuchar hat ja exakt dieselbe Meinung wie Joe Biden. Also es würde ja die Allianz an Wählerinnen überhaupt nicht erweitern.
Dann bleiben wir einfach mal gespannt. gucken mal, wie sich es nächste Woche entwickelt. Wir haben ja jetzt alle genug Zeit, Nachrichten zu verfolgen. Und ein paar Nachrichten außerhalb von Corona tun ja auch, glaube ich, mal ganz gut.
Tipps für Vizepräsidentschaftskandidatin geben wir besser nicht ab. Da verrennen wir uns am Ende wieder. Deswegen warten wir einfach mal ab.
Wir warten ab, wünschen euch in eurer Quarantäne viel Erfolg. Bleibt zu Hause, geht nur raus, wenn ihr müsst und macht's euch gemütlich. Schönen Tag noch.
Ciao.